Wir sind wieder zurück im zweiten Buch Mose. Letzte Woche habe ich ja Kindergottesdienst gemacht, aber heute sind wir in 2. Mose, Kapitel 4. Wir machen im Vers 27 weiter und ich habe vor, bis Kapitel 7, Vers 7 zu machen. Unser Thema ist heute Widerstände. Widerstände auf dem Weg der Nachfolge. Ich möchte kurz wiederholen, Jakob oder Israel und seine Familie sind nach Ägypten gezogen. Ägypten unter dem Großvezier Josef, ein Sohn von Jakob, der seine Brüder und seinen Vater zu sich geholt hat und sie versorgt hat. Und das Volk hat sich dort über die nächsten paar hundert Jahre sehr vermehrt. Und dann kam ein Pharao an die Macht, der den Israeliten nicht mehr wohlgesonnen war. Er hat die Ausländer als Bedrohung gesehen, hat begonnen, sie zu versklaven, zu misshandeln, hat letztlich das Volk dazu aufgerufen, die männlichen Kinder der Hebräer umzubringen. Und ich habe diese Woche in dem Buch von David Rohl, Könige und Propheten, gelesen. Der David Rohl ist ein Vertreter der sogenannten neuen Chronologie der ägyptischen Geschichte, die annehmen, dass man bei den ägyptischen Ausgrabungsstätten ein bisschen tiefer graben muss, um einen Hinweis auf biblische Ereignisse zu finden. Das heißt, dass sie früher stattfanden als in der alten Chronologie angenommen. Nur so als Klammerbemerkung. Ist natürlich umstritten auch, eine Diskussion unter den Fachleuten. Aber ich wollte euch das nicht vorenthalten und sagen, so ist es. Aber er berichtet auf jeden Fall in seinem Buch sehr faszinierende Entdeckungen. Da gibt es zum Beispiel ein Papyrus Brooklyn. Das ist eine Abschrift eines Erlasses des Pharaos. Und zwar von Pharao, der eine Generation vor Mose geherrscht hat. Und da geht es um das Abtreten einer Gruppe von Haussklaven oder Dienern an ein Landgut im Gebiet von Theben, das der Pharao genehmigt hat. Und in diesem Schriftstück werden ungefähr 100 von diesen Haussklaven oder Hausdienern namentlich aufgelistet. Und über 50% von diesen Namen sind semitische, das heißt hebräische Namen. Und in der Stadt im Land Goschen, in dem die Israeliten vor allem gewohnt haben, Tell el-Daba heißt das heute, da wurde in den Gräbern dieser Stadt in einem signifikanten Ausmaß mehr Frauen als Männer gefunden. Dafür war der Anteil der Kindergräber ungewöhnlich hoch. Normalerweise würde man so 20-30% erwarten. In dieser Stadt waren etwa 65% der bestatteten Kinder bis zum 18. Lebensmonat. Könnte ein Hinweis darauf sein, an den von dem Pharao angeordneten Kindermord, der stattgefunden hat. David Rohl glaubt auch, den Palast von Josef gefunden zu haben in dieser Stadt und die Statue von Josef. Ich habe euch die vor ein paar Wochen gezeigt, ein Foto davon. Wurden auch Hinweise gefunden auf eine Katastrophe. Und dass zu einem Zeitpunkt die meisten Bewohner dieser ausgegrabenen Stadt, diese Stadt scharenweise verlassen haben. Interessant. Zumindest passen diese archäologischen Entdeckungen sehr gut in den biblischen Bericht der Sklaverei und des Auszugs von Gottes Volk. Ist sehr spannend, diese Dinge zu lesen. Und wenn Gott wirkt in der Geschichte, dann wirkt er meistens durch einen Menschen oder durch eine Gruppe von Menschen und er hat einen Mann erwählt, sein Volk aus der Sklaverei zu führen. Und er kennt seinen Namen, sein Name ist Mose. Er hat ihn bewahrt, er hat ihn vorbereitet, er wurde am Königshof des Pharao großgezogen und ausgebildet, die ersten 40 Jahre seines Lebens. Und dann die nächsten 40 Jahre seines Lebens hat er in der Wüste Demut gelernt. Und dann hat er eine dramatische Offenbarung von Gott und eine Berufung erlebt. Und wir haben letztes Mal gesehen, wie Gott ihm auf dem Weg zurück nach Ägypten widerstanden ist und ihn zurechtgewiesen hat und ein Mangel an persönlicher Heiligung und faule Kompromisse können oder sind ein Hindernis auf dem Weg der Nachfolge. Und wir nehmen die Geschichte jetzt im Vers 27 wieder auf. Der Herr hatte dem Mose schon versprochen, dass er ihm seinen Bruder Aaron zu ihm schicken wird als Unterstützung. Die beiden haben sich mindestens 40 Jahre nicht mehr gesehen, haben auch in zwei unterschiedlichen Ländern gewohnt. Es gab keine natürliche Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Also die konnten nicht mal schnell eine E-Mail schicken. Aber wir lesen im Vers 27, und der Herr sprach zu Aaron, dem älteren Bruder von Mose, geh Mose entgegen in die Wüste. Da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Also der Herr sprach zu Aaron und führte ihn zu Mose. Und hier haben wir jetzt den 83-jährigen Aaron und den 80-jährigen Mose, wie sie sich in die Arme fallen und einander abküssen. Haben wahrscheinlich gesagt, hey, ist gut, dich zu sehen. Du hast dich nicht viel verändert. Bist älter geworden, die letzten 40 Jahre. Hey, ich brauche meinen Stock jetzt auch schon. Hatten einander sicher viel zu erzählen, was passiert ist in den letzten 40 Jahren über ihre Familien und so weiter. Aber was für eine Bestätigung für den Mose. Habt ihr sowas schon mal erlebt in eurem Leben? Ich hoffe das. Dass ihr eine Berufung verspürt habt, dass ihr den Eindruck hattet, das Reden Gottes vernommen zu haben in eurem Herzen und dann macht ihr so vorsichtige Schritte in die Richtung, in die ihr denkt, dass der Herr euch führt und dann findet ihr heraus, dass der Herr schon am Wirken war auf der anderen Seite, als ihr dort ankommt und er bestätigt diese Berufung, das ist begeisternd. Als der Herr mich nach Kunststadt gerufen hat, war ich arm wie eine Kirchenmaus und ich habe viele Wunder erlebt, dass Gott mir eine Wohnung geschenkt hat, zur Verfügung gestellt hat, 3 Jahre lang, ohne dass ich was zahlen musste dafür, ein Auto und so weiter und so fort. Und Menschen haben es bestätigt, ja, wir können sehen, dass es Gottes Ruf ist. Und das war eine spannende Zeit, war ein Abenteuer mit dem Herrn. Das ist begeisternd, wenn wir herausfinden, okay, Gott ruft und Gott wirkt und er bestätigt und er versorgt. Und der Aaron war so eine lebendige Gebetserhörung für den Mose. Hat ihn sicher ermutigt, hat ihn bestätigt. Okay, es war der Herr, der mich berufen hat und Gott ist treu, er hält Wort. Und es war ein Wunder, dass Gott hier gleichzeitig auch zu seinem Bruder Aaron gesprochen hat und dass er sie zusammengeführt hat hier. Und Mose teilte Aaron alle Worte des Herrn mit, der ihn gesandt und all die Zeichen, die er ihm aufgetragen hatte. Und diese Zeichen waren vor allem für die Leiter des Volkes. Da gingen Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Söhne Israel. Und Aaron redete zu ihnen alle Worte, der Aaron war der Lautsprecher für den Mose, die der Herr zu Mose geredet hatte, und tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Zeichen, die wir schon gesehen haben, also der Stab wurde zur Schlange und wieder zurück. Hatte Napoleon gespielt, die Hand in die Tasche gesteckt und sie war voll Aussatz und dann wieder zurück und sie war wieder gereinigt und hat Wasser des Nil ausgeleert und es wurde zu Blut und wahrscheinlich hat Mose sich gedacht, wow, das funktioniert wirklich. Wow, cool, abgefahren. Und dann im Vers 31, und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr die Söhne Israel heimgesucht und ihr Elend gesehen habe, da warfen sie sich nieder und beteten an. Die Leiter von Israel nehmen den Mose und seine Botschaft an. Sie glauben Gott, sie feiern hier einen Anbetungsgottesdienst. Und wie schön und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Einheit zusammen sind. Und könnt ihr das nachfühlen, wie begeistert der Mose in dem Moment war? So wie wir, wenn der Herr unsere Berufung bestätigt und wenn der Herr uns gebraucht, wenn der Herr uns Erfolg schenkt, Die Israeliten haben Mose als Propheten, als Leiter akzeptiert. Sie reagieren im Glauben. Ach, wie schön. Und es war so einfach. Nicht wie bei Jeremia, der 40 Jahre lang Umkehr gepredigt hat und keiner wollte auf ihn hören. War ein ziemlich guter Start für den Mose, denkt ihr nicht auch? Ist gut gelaufen, toller Start im neuen Job, toller Start in der neuen Berufung. Du machst zum ersten Mal Kindergottesdienst und die Kinder sind so brav, es läuft so toll, super. Und ihr heiratet und fahrt auf die Hochzeitsreise und habt eure Andachten zusammen als Ehepaar. Es läuft so einfach, so schön und du fängst einen neuen Job an und alles läuft glatt. Ach, wie wunderschön. Und oft schenkt Gott uns besondere Gnade zu Beginn eines neuen Abenteuers mit ihm. Ich denke an die Jünger, zu denen Jesus gesagt hat, steigt in das Boot, fahrt auf die andere Seite des Sees. Und sie sind gehorsam, sie steigen in das Boot und da ist so eine leichte Brise und es ist so einfach. Es ist so einfach, dem Herrn gehorsam zu sein. Sie sind unterwegs in der Nachfolge des Herrn, alles passt, alles ist easy, es macht Spaß. Hey, cool, genieß solche Zeiten in deinem Leben. Denn dann passiert was, was oft passiert, auch in unserem Leben, es kommt ein Sturm. Und wir lesen, der Wind wehte ihnen entgegen und zwar so stark, dass sie an das Ende ihrer eigenen Kräfte kamen beim Rudern. Widerstände. Das sehen wir auch im Buch Josua. In Josua 1 hat der Herr gesagt, Josua, mach dich nun auf und geh über diesen Jordan, du und das ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Und hat ihm gesagt, jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten werden, den habe ich euch gegeben, so wie ich zu Mose geredet habe. Und sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Und sie haben Wunder erlebt. Gott hat den Jordanfluss zurückgehalten. Sie konnten trockenen Fußes durch den Jordan ziehen, in das verheißene Land. Und was dann? Was wartet im verheißenen Land auf sie? Kampf. Widerstände. Ja, der Herr hat ihnen jedes Stück Land gegeben, auf das sie ihren Fuß setzen. Und der Herr ist mit ihnen. Und wenn wir Josua lesen, der Herr hat für sie gekämpft. Aber auch sie mussten um jedes Stück Land, auf das sie ihren Fuß gesetzt hatten, kämpfen. Und so geht es auch uns, wenn wir Land für das Reich Gottes einnehmen wollen, bildlich gesprochen, wir wollen Seelen für Gott einnehmen, darum geht es in unserer Berufung. Aber auch wir leben in einem geistlichen Kampf und es ist gut, wenn wir das nicht vergessen. Wir sind mit dem allmächtigen, ewigen Gott, mit der mit Abstand stärksten Person im ganzen Universum und mit ihm ist uns der Sieg sicher. Aber wir müssen auch realistisch sein, es gibt auch andere geistliche Mächte, die uns widerstehen und die nicht widerstandslos zuschauen, wenn wir Glaubensschritte machen, wenn wir Gehorsamschritte machen, wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir unserer Berufung treu sind, wenn wir unsere Gaben einbringen, wenn wir das Evangelium verkündigen, wenn wir unsere Familien geistlich leiten wollen, wenn wir Reich Gottes bauen wollen, wenn wir Menschen die Liebe Jesu bringen wollen, wenn wir Zeugen sein wollen. Es wird Widerstände geben. 1. Johannes 5, da lernen wir, dass dieses gottlose Weltsystem unter dem Einfluss des Bösen ist. Das heißt, der Teufel und seine Freunde geben Menschen, die unter seinem Einfluss sind, nicht kampflos einfach her. Die sagen nicht, ah, der Matthäus will einem Kollegen von Jesus erzählen, oh, wie schön. Oder die Gemeinde versucht von mir aus Flüchtlinge für Jesus zu erreichen. Oder der Günther will eine Andacht mit seiner Familie machen oder will versuchen, seine Gedanken reinzuhalten. Wie schön. Der Markus will seinen Job gut machen. Kathi will eine geduldige Mama sein. Ach, wie schön, wie toll. Nee, so denkt der Teufel nicht. Nee, er und seine Freunde, sie überlegen sich ganz im Gegenteil. Wie können wir sie ablenken davon? Wie können wir sie entzweien? Wie können wir sie entmutigen? Und das ist, womit wir konfrontiert sind. Und wir müssen mit diesen Widerständen rechnen in unserem Leben. Ist eigentlich ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Im 1. Korinther 16 schreibt der Paulus, eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden und der Widersacher sind viele. Also seid nicht überrascht, wenn Widerstände kommen auf eurem Weg der Nachfolge. Kapitel 5 lesen wir, danach gingen Mose und Aaron hinein, das heißt zum Pharao, hinein vor den mächtigsten Mann der Welt und sagten zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Pharao hatte seine Sprechstunden sozusagen und ich glaube, dass Mose und Aaron voll Zuversicht da hineingegangen sind. Ich meine, nach dieser Berufungserfahrung und nach all diesen Wundern und nach all diesen Bestätigungen, und übrigens Mose kannte diese Hallen sehr gut, er ist aufgewachsen in dem Palast. Ich glaube, sie waren voll Zuversicht und sie haben dieses Wort Gottes gesprochen. So spricht der Herr, lasst mein Volk ziehen. Und dann lesen wir im Vers 2, der Pharao aber antwortete ihnen, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich werde Israel auch nicht ziehen lassen. Ah, was für eine Enttäuschung. Pharao hat geglaubt, selbst Gott zu sein, der Sohn der Sonne. Außerdem waren die Hebräer seine Sklaven. Und das hat im antiken Denken für ihn bedeutet, seine Götter sind stärker als der Gott der Hebräer. Wer ist der Gott? Wer ist Jahwe, der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte? Sagt der Pharao. Und es gibt viele Menschen, die heute auch so eine Einstellung haben ihren Schöpfer gegenüber. Naja, der Pharao wird herausfinden, wer der Herr ist. Und dass er stärker ist als seine Götter. Werden wir uns nächste Woche ansehen. Diese Plagen, die Gott gesandt hat, waren nicht zufällig, das waren ganz spezifische Plagen, jede einzelne gegen einen spezifischen Gott, der Ägypter. Gott hat dem Pharao gezeigt, wer er ist und dass er stärker ist. Und sie sagten, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Lass uns doch 3 Tage reisen weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, opfern, damit er uns nicht mit der Pest oder dem Schwert schlägt. Und Bernd hatte eine interessante Beobachtung zu diesen 3 Tagen. Warum 3 Tage? Bernd hat beobachtet, dass der Jakob sich 3 Tagesreisen von dem Laban entfernt hat. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber vielleicht ist es symbolisch, steht es für Trennung. Oder vielleicht hat Gott und Mose einfach nur leicht begonnen für den Pharao mit dem einfachen Wunsch. 3 Tage wegzuziehen erstmal, um es dem Pharao vielleicht einfacher zu machen, ja zu sagen, damit seine Herzensherde umso böser ist. Auf jeden Fall war es eine absolut nachvollziehbare, vernünftige Bitte hier an den Pharao. Die Ägypter kannten Feiertage und die Ägypter haben geglaubt, dass die Götter zornig werden, wenn sie sie vernachlässigen. Der König von Ägypten antwortete ihnen, wozu, Mose und Aaron, wollt ihr das Volk von seinen Arbeiten abhalten? Geht an eure Lastarbeiten. Weiter sagte der Pharao, siehe, das Volk des Landes ist jetzt schon zahlreich und ihr wollt sie mit ihren Lastarbeiten aufhören lassen. Ihr braucht nicht anbeten. Ihr braucht nicht in den Gottesdienst gehen. Ihr braucht keine stillen Zeiten mit Gott verbringen. Es gibt Arbeit zu tun. Habt ihr das schon mal gehört? Vielleicht sogar in euren eigenen Gedanken. Du hast keine Zeit. Du kannst dir das nicht leisten, dieses geistliche Zeug. Und der Pharao befahl am gleichen Tag den Antreibern des Volkes und seinen Aufsehern: Ihr sollt dem Volk nicht mehr wie bisher Häcksel zur Anfertigung der Ziegel liefern. Sie sollen selbst hingehen und sich Häcksel sammeln. Also sie haben so geschnittenes Stroh in diese Lehmziegeln gemacht. Also da gab es Formen und da wurde Lehm reingemacht und Stroh. Das Stroh hat dann den Lehm gebunden, so wie wir heute, wenn wir betonieren, machen wir auch Eisenstangen rein, damit das besser gebunden ist. Und die Wissenschaftler haben auch herausgefunden, dass dieses Stroh eine gewisse Säure abgesondert hat, die den Lehm gehärtet hat. Interessant, was die Ägypter alles wussten, gell? Aber der Pharao sagt auf jeden Fall, wir werden ihnen diese Häcksel nimmer liefern, sie sollen selbst hingehen und sich Häcksel sammeln. Aber ihr sollt ihnen dieselbe Anzahl Ziegel auferlegen, die sie bisher angefertigt haben. Ihr sollt nichts daran kürzen, denn sie sind faul. Darum schreien sie, wir wollen hinziehen, wir wollen unserem Gott opfern. Pharao steht für die Welt, für den Widersacher. Und die Welt versteht geistlich gesinnte Menschen nicht. Warum hältst du stille Zeit? Warum betest du? Warum liest du in der Bibel? Warum sitzt du da und tust nichts? Du bist faul. Mach deine Hausaufgaben. Räum dein Zimmer auf. Trag den Müll raus. Mäh den Rasen. Reparier die Haustür. Was immer. Sei nicht so faul. Habt ihr sowas schon mal gehört? Vers 9. Die Arbeit soll schwer auf den Männern lasten, damit sie daran zu schaffen haben und nicht auf trügerische Reden achten, damit sie nicht auf einen dummen Gedanken kommen. Gedanke nach Freiheit oder so. Und der Teufel und die Welt versuchen uns, so in diesem Hamsterrad zu helfen, dass wir so beschäftigt sind, dass wir nicht zur Ruhe kommen und dass wir nicht die Ruhe finden, mal nachzudenken über Gott oder den Sinn des Lebens oder die Ewigkeit, über geistliche Dinge. Da gingen die Antreiber des Volkes und seine Aufseher hinaus, redeten zum Volk und sagten: So spricht der Pharao, ich gebe euch kein Häcksel mehr. Geht selbst hin, holt euch Häcksel, wo ihr es findet. Doch von eurer Arbeit wird nichts gekürzt. Darauf zerstreute sich das Volk im ganzen Land Ägypten, um Strohstoppel für Häcksel zu sammeln. Und die Antreiber drängten sie und sagten: Vollendet eure Arbeiten, die Tagesleistung an ihrem Tag wie früher, als noch Häcksel da war. Also das Ganze war natürlich eine Schikane, eine Strafaktion für das Volk. Die Israeliten haben die Vorratsstädte Pithom und Ramses gebaut, haben wir im Kapitel 1 gelesen. Ist interessant übrigens, in Pithom wurden Häuser ausgegraben und es wurde gefunden, dass die unterste Schicht von den Lehmziegeln schön gleichmäßig geschnittenes Stroh drinnen hatte und dann die mittlere Schicht hatte so ja, ausgerupfte Häcksel, so mehr chaotisches Zeug drin und dann die oberste Schicht hatte gar kein Stroh mehr drinnen in den Ziegeln. Auch spannend, oder? Das, was wir hier lesen, ist echte Geschichte. Das ist Gottes Geschichte mit seinem Volk. Da gingen die Aufseher der Söhne Israel hinein und schrien zum Pharao: Warum verfährst du so mit deinen Knechten? Die Aufseher von Israel gehen, wie wir so oft, wenn wir ein Problem haben, nicht erst mal zu Gott im Gebet mit ihrem Problem. Dann hätten sie vielleicht eine geistige Sicht für ihre Situation bekommen. Sie gehen auch nicht zu Mose oder zu Aaron, sondern sie gehen zum Pharao, beschweren sich bei ihrem Chef. Vers Warum verfährst du so mit deinen Knechten? Häcksel wird deinen Knechten nicht gegeben und doch sagt man uns, stell Ziegel her. Und siehe, deine Knechte werden geschlagen und dein Volk wird schuldig. Er antwortete, Faulenzer seid ihr, Faulenzer. Darum sagt er, wir wollen hinziehen, wir wollen dem Herrn opfern. Ah, jetzt wurde den Aufsehern von Israel klar, warum sie so schikaniert wurden. Es hat wohl was mit Mose und Aaron zu tun. Und jetzt geht, arbeitet. Häcksel wird euch nicht gegeben, aber die bestimmte Anzahl Ziegel sollt ihr abliefern. Da sahen sich die Aufseher der Söhne Israel in einer üblen Lage, weil man sagte, ihr sollt nichts an euren Ziegeln kürzen, die Tagesleistung an ihrem Tag. Und als sie nun vom Pharao herauskamen, trafen sie Mose und Aaron. Die traten ihnen entgegen. Und sie sagten zu ihnen, der Herr sehe auf euch und halte Gericht darüber, dass ihr unseren Geruch beim Pharao und bei seinen Hofbeamten stinkend gemacht habt, indem ihr ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, uns umzubringen. Ihr habt uns hier was Schönes eingebrockt. Oh Mann, es hat so schön begonnen. Warum kann das Leben mit Gott nicht einfach ein Ponyhof sein? Einfach immer schön und leicht. Es hat so schön begonnen. Und jetzt legt sich der Pharao quer. Und diese ganze Wertschätzung des Volkes für ihre Leiter hat sich in Ärger und in Anklage verwandelt. Und sie wenden sich hier gegen Mose und Aaron und beschweren sich und jammern und murren und kritisieren. Wenn du ein Leiter bist im Reich Gottes, wenn du ein Leiter bist in deiner Familie, dann rechne mit solchen Dingen. Auch Widerstände von Menschen. Genieß es, wenn du wertgeschätzt wirst, aber sei dir auch bewusst, es kann sich sehr schnell ändern. So schnell wie bei den Trainern der Fußballnationalmannschaften. Beobachtet es jetzt gut, was passiert hier während der EM. Das ist eine Lektion für geistliche Leiterschaft. Können wir was lernen, das ist Leiterschaftstraining. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unseren Dienst für den Herrn tun und nicht für Menschen, denen wir dienen. Und wenn alles rund läuft, sagen die Leute, hey, du bist der Held. Aber wenn die Dinge plötzlich nicht mehr so rund laufen, wie bei Aaron und Mose, dann werden die Schäfchen, die anfangs so begeisternd und unterstützend mit dir gestartet sind, plötzlich kritisch und fangen manchmal an zu beißen und zu murren. Und jeder Leiter kennt diese Erfahrung. Du kannst es nie allen recht machen. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, für Mose war das eine immer wiederkehrende Erfahrung. Er war der Pastor einer murrenden Gemeinde, könnten wir sagen. Sind ja nie alle, aber ein paar wenige können dir das Leben schon ganz schön schwer machen, dir die Freude verderben. Meist sind es ja nur ein paar wenige. Aber solche Konflikte können ganz schön zermürbend sein. Und wir sehen es bei Mose. Mose war zeitweise ganz schön entmutigt. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen war ich sehr verwöhnt über die letzten 19 Jahre oder so. Aber so vor 2 Jahren ungefähr hatten wir ein ziemlich hartes Jahr. Als leider auch. Da haben wir mehr Kritik einstecken müssen als Älteste. Ich als Pastor im Besonderen als die 17 Jahre zuvor zusammen wahrscheinlich. Und zog sich über Monate. Für mich kam es eher plötzlich, muss ich sagen, eher unvorhergesehen. Ging leider so weit, dass ein paar Leute sogar die Gemeinde verlassen haben. Und jemand hat uns sogar einen Kopf geschmissen, dass wir 3 Älteste keine Gabe haben zu leiden. Jemand, der alles besser wusste und alles besser konnte. Und dann zur selben Zeit wurden wir von einer außenstehenden Person noch ziemlich übel verleumdet. Die hat da so Unwahrheiten verbreitet über mich und meine Familie. Und ich kann das nachempfinden, was Mose so ein Stück weit auch empfunden hat. Ich habe damals gebetet, okay, Herr, wenn du mich weiterführen willst, wäre ich offen dafür. Es kann entmutigend sein, solche Erfahrungen. Ich habe gesagt, Herr, wenn ich am Ende bin von meinen Gaben oder dass ich ein Segen sein kann, dann weiß ich nicht, hast du was Neues für mich? Und ich weiß, ich bin ja die eierlegende Wollmilchsau, die manche gerne hätten. Es gibt Bereiche, wo ich begabt bin und wo ich nicht begabt bin. Ich weiß, ich bin ein Mensch mit vielen Fehlern und vielen Schwächen und dass es sicher viele Pastoren gibt, die diesen Job hier besser machen könnten als ich. Aber hier bei Mose und Aaron, ganz objektiv gesprochen, die Jungs haben nichts falsch gemacht. Die waren einfach Gott gehorsam in dem, was Gott ihnen aufgetragen hat. Aber der Feind, der Pharao, hat dazwischen gefunkt. Und wir sind da oft nicht aufmerksam, dass wir das durchschauen. Und wir bleiben oft so an dieser menschlichen Ebene hängen. Die Dinge laufen nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Ich denke, wir alle mögen Urlaub lieber als Krieg. Aber wir leben geistlich gesehen auf dem Schlachtfeld, nicht im Urlaub. Konsumhaltung ist weit verbreitet unter Christen. Menschen kommen erstmal in Gottesdienst und fragen erstmal, was habt ihr mir zu bieten? Und wir leben in einer selbstsüchtigen Spaßgesellschaft. Wir wollen unterhalten werden, alles soll Spaß machen und das überträgt sich auch auf die Gemeinde Jesu. Die Leiterin von dem Kindergottesdienstseminar, wo wir vor ein paar Wochen waren, in Wiesbaden, hat am Anfang ihres Seminars ein bisschen drauf rumgeritten. Gesagt, warum macht der Kindergottesdienst? Weil es euch Spaß macht? Ja, was, wenn es euch mal nicht Spaß macht? Was dann? Tun wir nur die Dienste, die uns Spaß machen? Ist das unser Maßstab? Oder geht es nicht vielmehr darum, dass Gott uns Kinder anvertraut hat und dass wir hier eine Berufung haben, einen Auftrag, eine Verantwortung, ihnen von Jesus zu erzählen und sie geistig zu stärken und dass wir einfach das tun, was nötig ist, das, wozu wir berufen sind. Herausfordernder Gedanke, ha? Wir leben auch so in einer Instant-Gesellschaft. Wir wollen alles gleich und alles schnell. Deswegen haben wir so Instant-Kaffee, den wir einfach nur einrühren müssen und fertig. Und wir haben Fertiggerichte und es gibt Fast Food. Übersetzung ist Fastenessen, ne? Wisst ihr. Fast Food. Und ich würde behaupten, wir sind keine geduldigen Menschen. Auch kulturell nicht. In England zum Beispiel, wenn da eine Schlange ist, die stellen sich alle wunderbar diszipliniert hinten an. Und wenn der Bus davon fährt, wenn er voll ist, dann warten wir halt auf den nächsten Bus. Bei uns ist es anders. Ihr merkt das beim Aldi in der Schlange. Also Afrikaner können sich zum Beispiel stundenlang hinsetzen und warten, bis die Geschäfte öffnen. Bei uns ist es anders. Wenn es da beim Aldi heißt, Kasse 2 öffnet, was passiert, dann bricht ein Wettrennen los, ein brutales Wettrennen, wer zuerst bei der Kasse ist. Und das ist so, denke ich, kulturell auch so unsere Mentalität. Aber geistliche Prozesse passieren oft nicht schnell, das sind eben Prozesse. Es gibt keine Instant-Geburt zum Beispiel. Ne? Auch geistlich, manche Dinge müssen geboren werden. Es passiert nicht in einem Moment. Gott ist auch kein Cola-Automat, wo wir unsere Wünsche reinschmeißen und dann kommt sofort das raus, was wir wollen. Ja, Gott hat gute Pläne für uns, er hat eine Zukunft und eine Hoffnung, aber seine Wege, seine Zwecke sind höher als unsere Wege. Und wir wissen hier konkret, Gott hatte mehr vor, als nur Israel zu befreien. Er wollte sich verherrlichen, er wollte sich den Ägyptern bezeugen und wir wissen, dass einige Ägypter mit ausgezogen sind mit den Israeliten. Also er hatte höhere Pläne, aber wir in unserer Selbstbezogenheit, wir denken meistens gar nicht dran, dass unsere Schwierigkeiten vielleicht zum Wohl von jemand anderem sein könnten. Wir denken, okay, Herr, was willst du mir damit sagen? Vielleicht mir gar nicht, aber vielleicht ist es für jemand anderen. Und Gott hatte den Mose ja schon vorbereitet und hat ihm eigentlich schon gesagt, der Pharao wird euch nicht ziehen lassen. Ich werde sein Herz verhärten. Es wird nicht einfach sein. Und das muss auch unsere Mentalität sein und uns bewusst sein, wenn wir geistig vorangehen, es wird nicht immer einfach sein. Wir lernen dadurch. Eine Sache, die ich vor 2 Jahren gelernt habe, zum Beispiel durch ein Seminar, wo ich war, da hat der Vortragende gesagt, da ging es um Leiterschaft und so weiter. Und er hat gesagt, verbringe deine ganze Zeit mit den Unzufriedenen. Mit den 5%, die jammern. Weil die können deine ganze Energie und deine ganze Aufmerksamkeit annehmen und dann siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Schau auf die 90%, 95%, die zufrieden sind, die von dir empfangen können als ihren Hirten, als ihren Pastor. Und es hat zu mir gesprochen, okay, habe ich was gelernt. Habe auch wieder gelernt, es geht nicht um mich. Was ich denke oder was andere über mich denken als Leiter oder als Elternteil von mir aus. Leiterschaft ist kein Popularitätswettbewerb. Die Frage ist nicht, was will ich? Die Frage ist, was willst du, Herr? Wo willst du mich haben? Und ich verstehe es auch nicht, warum Gott manche Leute hierhin beruft, manche dahin. Keine Ahnung, Herr, aber was willst du? Wenn du mich hier haben willst, dann mache ich meinen Job, egal was. Egal was, es geht nicht um mich. Egal, ob ich Ehre bekomme oder Anerkennung oder Kritik oder ob materiell was für mich rausspringt. Meine Mama hat immer so diese Seifenoper geschaut im Fernsehen, Reich und Schön. Kennt ihr das? Furchtbar, furchtbares Ding, also fast unerträglich. Aber das ist so die Mentalität der Welt, das Motto der Welt, Reich und Schön. Darum geht's im Leben. Es gilt nicht für uns als Nachfolger Jesu. Das ist nicht unser Motto im Reich Gottes. Unser Motto ist nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Und ich und mein Haus, wir werden dem Herrn nachfolgen. Punkt. Egal was. Und das ist das Einzige, worauf es ankommt. Und das ist auch wichtig, dass wir uns unsere Berufung sicher sind. Wir müssen wissen, dass der Herr uns berufen hat, dass der Herr mich in diesen Dienst oder in jenen Dienst gestellt hat. Bin nächstes Jahr 20 Jahre hier in Grünstadt und immer wieder mal fragen Leute, oh, wie lange wirst du noch da sein? Manche beten, bitte nicht mehr so lang. In anderen Gemeindetraditionen ist es Tradition, dass der Pastor rotiert und so alle, weiß nicht, 10 Jahre ein neuer kommt. Meine Antwort war eigentlich immer, ich bin so lange hier, bis der Herr mir was anderes sagt. Ich weiß, er hat mich hierher gerufen und solange er mir nichts anderes sagt, bleibe ich auf Kurs. Und wir brauchen als Leiter im Reich Gottes auch so eine Steherqualität, gebahnte Wege in unserem Herzen da. Gerade wenn es mal schwierig wird und wenn du nicht populär bist, gilt auch für Eltern übrigens. Eltern, zumindest gute Eltern, werden nicht immer populär sein bei ihren Kindern. Aber Gott hat uns berufen, Eltern zu sein und nicht beste Freunde zu sein. Wenn das manchmal zusammengeht, ist es schön. Und wir alle sind Leiter. Ich hoffe, wir alle sind Leiter. Wir sind ja alle entweder Leiter oder Geleitete. Menschen, die Einfluss ausüben auf andere oder die beeinflusst werden von anderen. Und ich hoffe, dass wir zu der ersteren Gruppe zählen. Also es betrifft uns alle. Und wir müssen auch wissen, woher wir uns Kraft holen und Ermutigung holen können in schweren Situationen. Von David lesen wir in der Situation, wo es ganz schwierig war, wo seine Männer verbittert waren und sich sogar überlegt haben, ob sie ihn steinigen sollen. Da lesen wir aber, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und das war auch die Stärke von Mose, dass Mose immer wieder auf sein Angesicht gefallen ist vor Gott und den Herrn gesucht hat. Und es ist so schön, dass wir total ehrlich sein können vor ihm. Seht hier im Vers 22, da wandte sich Mose an den Herrn und sagte: Herr, warum hast du so übel an diesem Volk gehandelt? Also ein bisschen Anklage an den Herrn. Wozu hast du mich denn gesandt? Bisschen Ammann stellt Gottes Weisheit in Frage, seine Berufung in Frage. Seitdem ich nämlich zum Pharao hineingegangen bin, um in deinem Namen zu reden, hat er an diesem Volk übel gehandelt, aber gerettet hast du dein Volk keineswegs. Will Gott, dein Plan funktioniert hat. Cooles Gebet. Aber wir sehen es auch in den Psalmen, wir können total ehrlich sein bei Gott und ihm unser Herz ausschütten. Der Herr jedoch sprach zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen. Ja, durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land hinausjagen. Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm: Ich bin Jahwe. Und achtet hier in diesen nächsten Versen auf das Ich. Ich werde. Ich bin. Ich bin der Ich Bin, der Ewige, der allein genügt, der alles ist, was wir brauchen, der seinen Bund hält. Ich bin Jahwe. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige, als El Shaddai. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie sich als Fremdlinge aufgehalten haben. Wir haben schon im ersten Buch Mose den Namen Jahwe gefunden. Also entweder heißt das, dass Mose hier Gott als Jahwe identifiziert, der dem Abraham begegnet ist, als welchen Abraham ihn selbst nicht erkannt hat, aber Mose hat ja das erste Buch Mose auch geschrieben und er fügt das ein, dass es Jahwe war. Oder vielleicht ist es in diesem Sinn gemeint, dass die Patriarchen den Namen Jahwes hatten, aber die Erfüllung seines Namens nicht erfahren haben. Also die Patriarchen kannten Jahwe als den Einsetzer des Bundes, aber diese Exodus-Generation lernte ihn als den Erfüller des Bundes, als den Retter kennen. Er ist Gott der Allmächtige, aber er möchte auch, dass wir ihn als persönlichen Gott, als Jahwe, als Bundesgott, als der Ich Bin, auch der Ich Bin in deinem Leben kennenlernen, der seinen Bund hält, dem wir persönlich vertrauen können. Und ich habe auch das Ächzen der Söhne Israel gehört, die die Ägypter zur Arbeit zwingen, und ich habe an meinen Bund gedacht. Darum sage zu den Söhnen Israel: Ich bin der Herr. Ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Arbeit zu retten und euch erlösen mit ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch herausführt aus den Lastarbeiten der Ägypter hinweg. Dann werde ich euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaac und Jakob geben will. Und ich werde es euch zum Besitz geben. Ich, der Herr. Errettung ist Gottes Sache. Ich, der Herr. Der Herr wiederholt hier seine Verheißungen für das Volk. Ich werde es tun. Und wir brauchen eine Vision von Gott in unserem Leben. Mose nun redete so zu den Söhnen Israel. Aber aus Verzagtheit und wegen ihrer schweren Arbeit hörten sie nicht auf Mose. Hier sehen wir auch wieder Widerstände. Erste ist Entmutigung. Entmutigung ist so ein machtvolles Werkzeug in der Hand des Teufels. Ein wichtiger Grundsatz lautet: Triff nie eine wichtige Entscheidung, wenn du entmutigt bist. Das Zweite, was wir hier sehen, sie dachten wie Sklaven, nicht wie das Bundesvolk. Wir waren so lang versklavt, wir sind es so gewohnt, wie Sklaven zu denken, dass sie die Befreiung gar nicht für möglich gehalten haben. Und genau das will der Teufel dir und mir auch einreden. Du bist ein Sklave. Sklave deiner Sünde, deiner Süchte, deiner schlechten Angewohnheiten. Und es wird sich nie ändern. Also denk wie ein Sklave. Du bist das ja gewohnt, hä? Und die Wahrheit ist, du bist ein Heiliger. Du bist ein Kind Gottes. Du bist erlöst, du bist befreit, du bist versöhnt durch das Opfer Jesu. Du hast Königreiche gewechselt vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Du bist unter neuer Befehlsgewalt. Du musst diesen sündigen Impulsen in deinem Leben nicht mehr gehorchen. Du kannst Nein sagen. Du musst nicht mehr vom Fleisch dominiert sein. Du kannst vom Heiligen Geist dominiert sein. Du kannst Versuchung widerstehen. Du kannst frei sein im Namen Jesu. Der Teufel ist ein Lügner. Und sie hörten nicht auf Mose. Wie entmutigend, hä? Da redete der Herr zu Mose und sprach: Geh hinein, sage dem Pharao, dem König von Ägypten, er soll die Söhne Israel aus seinem Land ziehen lassen. Mose aber redete vor dem Herrn und sagte: Siehe, die Söhne Israel haben nicht auf mich gehört, wie sollte da der Pharao mich anhören, zumal ich unbeschnittene Lippen habe? Ich spreche nicht so gut die Sprache hier. Aber der Herr redete zu Mose und zu Aaron und beauftragte sie als Gesandte an die Söhne Israel und an den Pharao, den König von Ägypten, die Söhne Israel aus dem Land Ägypten hinauszuführen. Der Herr ließ nicht locker. Versetzt euch in Mose. Was denkt er? Was fühlt er in der Situation? Wie groß, denkt ihr, war der Wunsch von Mose, nochmal vor den Pharao zu treten? Mose und Aaron waren wohl viel weniger zuversichtlich als beim ersten Mal. Jetzt nach der ersten Abweisung war ein totaler Glaubensschritt, nochmal hinzugehen. War gegen ihr Gefühl. War nicht mehr so einfach, war eine echte Überwindung. Was wenn? Was wenn es wieder nicht funktioniert? Was wenn ich wieder abgelehnt werde? Was wenn der Herr dir wie dem Apostel Petrus ein Wort der Erkenntnis gibt und sagt: Bete für diesen Behinderten, ich will ihn heilen. Was wenn du betest und nichts passiert? Was, wenn ich einen Bekehrungsaufruf mache und niemand meldet sich? Was, wenn ich einen Eindruck weitergebe, den der Herr mir aufs Herz gelegt hat und niemand sagt: Ja, das ist für mich? Was, wenn? Was, wenn ich Zeugnis gebe und gemobbt werde dafür auf meinem Job? Was, wenn ich klare Linie mit meinem Freund fahre und sage: Vor der Ehe läuft nichts? Und er verlässt mich. Er lässt mich sitzen. Was wenn? Was wenn ich nach vorne gehe und Lobpreis leide und den Text vergesse? So wie es mir am Dienstag passiert ist. Oder den falschen Ton treffe. Was wenn? Werden wir uns durch diese Was-Wenns abhalten lassen davon, Gott gehorsam zu sein? Ihm zu folgen? Von Menschenfurcht? Das ist auch so ein Widerstand in unserem Leben. Wir müssen gewillt sein, Gott gehorsam zu sein, auch Risiken einzugehen, wenn wir Abenteuer erleben wollen auch. Das macht das Leben mit Gott erst zu einem Abenteuer, wenn wir Glaubensschritte machen. Wenn du immer auf Sicherheit spielst und nie Glaubensschritte machst, wenn du deine Ängste nie überwindest, dann wirst du ein langweiliges Glaubensleben haben. Es geht nicht beides, entweder oder. Wir hätten so gern beides, gell? Sicherheit und volles krasses Abenteuer mit dem Herrn. Geht nicht beides. Und Angst ist definitiv ein Hindernis in unserem Glaubensleben. Vers 14, dies sind die Häupter ihrer Vaterhäuser, also der Stammbaum von Mose und Aaron. Jetzt zuerst seine Familie, die älteren Brüder seines Urgroßvaters Levi, die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, Henoch, Pallu, Hezron und Kami, das sind die Sippen Rubens, und die Söhne Simeons, Jemuel, Jamin, Ochad, Jachin, Zohar und Shaul, der Sohn der Kananiterin, das sind die Sippen Simeons. Und dies sind die Namen der Söhne Levis nach ihrer Generationenfolge: Gershon, Kehat und Merari. Levitenfamilien. Wir werden später sehen, dass sie alle eine bestimmte Aufgabe für das Heiligtum hatten. Und die Lebensjahre Levis betrugen 137 Jahre. Die Söhne Gershons waren Libni und Shimi nach ihren Sippen. Und die Söhne Kehats, Amram, Yitzhar, Hebron und Uziel. Und die Lebensjahre Kehats betrugen 133 Jahre. Und die Söhne Meraris, Machli und Mushi, also wenn ihr Zwillinge bekommt, ein paar Namensvorschläge hier, Machli und Mushi. Das sind die Sippen Levis nach ihrer Generationenfolge. Und Amram nahm sich Jochebed, die Schwester seines Vaters, zur Frau, seine Tante, weil wir wissen, sie sind alt geworden, also die Tante konnte gut so alt sein oder vielleicht sogar jünger als der Neffe. Die gebar ihm Aaron und Mose. Und die Lebensjahre Amrams betrugen 137 Jahre. Die Söhne Jitzhars aber waren Korach, Nefeg und Sichri. Und die Söhne Uziels, Mishael, Elisaphan und Sitri. Aaron aber nahm sich Elisheba, die Tochter Amminadabs, die Schwester Nachschon, zur Frau. Die gebar ihm Nadab, Abihu, Eleasa und Itamar, die späteren Priesterfamilien. Und ihr wisst, dass der Nadab und der Abihu ausgebrannt sind in ihrem Dienst. Das sind dann nur die zwei anderen übrig geblieben. Und die Söhne Korachs waren Assir, Elkana und Abiasaph. Das sind die Sippen der Korachiter. Korach, der Cousin von Mose, hat später selbst gegen Mose und seine Leidenschaft rebelliert, hat hier eine ganze Rebellion angezettelt. Wir wissen sogar, Aaron, der Bruder von Mose, und seine Schwester Miriam haben zu einem Zeitpunkt gegen ihn rebelliert. Und es tut natürlich am meisten weh, wenn die eigenen Geschwister oder wenn der Co-Pastor sich gegen dich wenden. Aber wir wissen auch, die Söhne von Korach, die sind Psalmisten geworden, die haben Psalmen geschrieben. Also die Söhne müssen nicht immer in den bösen Fußstapfen ihres Vaters wandeln. Eleasa, aber der Sohn Aarons, nahm sich eine von den Töchtern Putiels zur Frau, die gebar ihm Pinhas. Auch der hat eine entscheidende Rolle gespielt an einem Punkt in der Geschichte Israels, nachdem sie ins verheißene Land hinübergezogen sind, werden wir noch sehen. Dies sind die Familienhäupter der Leviten nach ihren Sippen. Dieser Aaron und dieser Mose sind es, zu denen der Herr gesprochen hat: Führe die Söhne Israel aus dem Land Ägypten hinaus, nach ihren Herrscharen geordnet. Also nur, falls ihr euch gefragt habt, welche, diese sind es, die zum Pharao, dem König von Ägypten, redeten, um die Söhne Israel aus Ägypten hinauszuführen, das sind Mose und Aaron, also praktisch die Visitenkarte von den beiden haben wir jetzt gesehen. Und es geschah an dem Tag, an dem der Herr zu Mose im Land Ägypten redete, dass der Herr zu Mose redete und sprach: Ich bin der Herr. Rede zum Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich zu dir rede. Mose aber sagte vor dem Herrn: Siehe, ich habe unbeschnittene Lippen. Wie sollte der Pharao auf mich hören? Dieses Bewusstsein seiner eigenen Unzulänglichkeit, auch das war so ein Widerstand im Leben von Mose, das wir immer wieder sehen. Ständiger Widerstand in seinem eigenen Denken gegen seine Berufung. Deshalb hat der Apostel Paulus an den Timotheus geschrieben: Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich habe dich für den Pharao zum Gott eingesetzt, und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Also ich werde dir Gottesworte geben und Aaron ist dann der Lautsprecher. Du sollst alles reden, was ich dir befehlen werde. Also hier ist der Plan. Und dein Bruder Aaron soll zum Pharao reden, dass er die Söhne Israel aus seinem Land ziehen lassen soll. Ich aber will das Herz des Pharao verhärten und meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich machen. Und der Pharao wird nicht auf euch hören. Dann werde ich meine Hand an Ägypten legen und meine Heerscharen, mein Volk, die Söhne Israel durch große Gerichte aus dem Land Ägypten herausführen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Söhne Israel aus ihrer Mitte herausführe. Also da sehen wir schon, Gottes Plan war größer als nur Israel zu befreien. Die Ägypter sollten ihn erkennen. Da handelten Mose und Aaron, wie ihnen der Herr befohlen hatte, so handelten sie. Sie waren Gott gehorsam. Mose aber war 80 Jahre alt und Aaron 83 Jahre alt, als sie zum Pharao redeten. Es gibt keinen Ruhestand im Reich Gottes mit 83 Jahren, da fängt das Leben an. Da geht es erst richtig los. Ich denke an meine Schwiegeroma, die ist mit 95 gestorben und die hat bis in ihre 90er Jahre sich um die Studenten in der Gemeinde gekümmert, war eine internationale Gemeinde, immer wieder neue junge Leute da, die noch niemanden kannten, und sie hat sich das als ihren Dienst gemacht, einfach diese jungen Leute zum Mittagessen einzuladen, zu sich nach Hause. Und sie war nie einsam und sie hat einen wunderbaren Dienst. Also lasst euch nicht abhalten von, ich bin zu alt oder ich bin zu jung. Mose und Aaron waren Gott gehorsam, trotz den Widerständen. Und das ist die große Lektion für uns heute. Es gibt Widerstände auf dem Weg der Nachfolge. Das ist normal, es ist ein geistlicher Kampf, das ist ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und auch wir müssen Gott treu und gehorsam sein, trotz diesen Dingen. Also lasst euch davon nicht überraschen. Lasst euch von diesen Dingen nicht entmutigen, rechnet damit. Und stärkt euch selbst im Gebet, Wort Gottes, im Herrn, dass ihr bereit seid, wenn diese Dinge kommen. Und wenn sie kommen, nehmt es als Ermutigung. Ich habe den Eindruck, momentan läuft es recht gut in der Gemeinde. Wir haben relativen Frieden. Aber der nächste Sturm kommt bestimmt. Lasst uns damit rechnen. Auch in unseren Familien. Und lasst uns bestimmt sein in unserem Herzen, egal was, wir und unsere Familien, wir folgen dem Herrn nach. Amen. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du uns auch vorbereitest, dass wir einfach eine realistische Sicht haben dürfen, auch für unser geistiges Leben. Dass nicht alles ein Ponyhof sein wird und alles immer einfach und leicht. Aber Herr, du trainierst uns auch in diesen Widerständen, so wie Muskeln trainiert werden durch Widerstände. Und Herr, was du von uns brauchst, ist einfach Gehorsam. Einfache Hingabe in allem und trotz allem. Und Vater, darum möchte ich beten, dass du uns solche Herzen gibst, dass du uns stärkst in unseren Herzen. Dass wir nicht zurückbleiben, nicht zurückstecken in dem, wozu du uns berufen hast. Sondern dass wir dir Ehre bringen und dass wir ein Zeugnis sind. Und Herr, du hast gesagt, die Pforten der Hölle werden deine Gemeinde nicht überwinden. Und dafür sind wir so dankbar. Das sagt uns, dass wir immer weiter vorangehen können, dass wir siegreich sein werden in diesem geistigen Kampf, in dem wir stehen. So füll uns mit deinem Heiligen Geist, stärke uns, rüst uns zu. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen.